Mein Name ist Erika Pluha. Ich bin 1939 geboren, deswegen heiße ich auch Erika. Das war noch das Dritte Reich, das war noch vor dem Krieg. Und man hat mich öffentlich kennengelernt, weil ich Burgschauspielerin war. Und ich bin auch Sängerin meiner eigenen Lieder.
Willkommen bei Lebende Legenden. Hören, was bleibt. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen. Wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen, von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war. Was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen jeden Donnerstag. Das ist die erste von 4 Folgen mit Erika Pluha. Sie ist Burgschauspielerin, Filmstar, Musikerin, Sängerin und hat etliche Bücher geschrieben. Manche mehr, manche weniger autobiografisch. Sie war immer ein politischer Mensch und tritt auch heute noch vehement gegen Rechtsextremismus auf. Ein Grund dafür liegt in ihrer Herkunft. Erika Pluha erzählt ihre Lebensgeschichte in ihrem Haus in Grinzing im Bezirk Wien-Döbling am Rand des Wienerwaldes.
Meine erste Erinnerung war in der Kriegszeit in Polen, in Lemberg. Dort war mein Vater Sekretär bei einem Gouverneur und das war ja besetzt Polen. Und wir hatten auch ein Haus neben dem Gouverneurshaus. Und dort kann ich mich einfach erinnern, wie ich plötzlich am Ende des Gartens diese Brombeersträucher für mich entdeckt habe. Für mich ist das sehr signifikant, weil dahin konnte ich mich hinein verschlupfen, die Brombeeren essen und so für mich sein. Also so meine allererste Kindheitserinnerung hat schon irgendetwas mit sich zurückziehen und alleine sein zu tun und auch mit Natur. Und ich habe dann dieses Dortsein schon ziemlich wahrgenommen. Mein Vater, klugerweise muss ich sagen, ist dann einfacher Soldat, also nicht SS-Mann oder so, an die Front gegangen, weil er dort einfach mitbekommen hat, wie wirklich schauerlich arg das ist mit den KZs. Und das hat er alles sicher viel näher noch mitbekommen, als er es ahnte. Und er ist eingerückt.
Hier müssen wir gleich einmal einhaken. Erika Pluha beschreibt hier eine Kindheitsidylle im Schatten des Holocaust. Der erwähnte Gouverneur heißt Otto Wächter. Der österreichische SS-Führer verwaltet ab Jänner 1942 den Distrikt Galizien für Nazi-Deutschland. Wächter residiert in Lemberg, also im heutigen Lviv im Westen der Ukraine, das vor dem Zweiten Weltkrieg zu Polen gehörte. Wächter trägt die zivile Hauptverantwortung für die systematische Ermordung von mehr als einer 500.000 Jüdinnen und Juden. Er lässt Ghettos errichten und organisiert die Deportation in Vernichtungslager. Erika Pluhas Vater Josef arbeitet in Lemberg in Wächters Büro, bevor er sich für den Frontdienst meldet. Darüber wird Erika Pluha später in dieser Folge noch ausführlicher sprechen. Zunächst setzt sie mit frühen Kindheitserinnerungen fort. Die Mutter, Anna Pluha, kehrt mit ihren beiden Töchtern nach Hause zurück. Sie ist schwanger. Ihre dritte Tochter wird im März 1944 in Wien auf die Welt kommen.
Und wir, meine Mutter, mit mir und meiner älteren Schwester, sie ist 5 Jahre älter als ich gewesen, sie lebt leider nicht mehr, die Gitti, also die Brigitte und ich, wir sind mit meiner Mutter dann nach Wien zurückgefahren und haben in Döbling gelebt. Das ist ein Haus, an dem ich jetzt noch manchmal vorbeigehe, am Trautenauplatz, ganz in der Nähe hier. Und da war es noch in Wien eigentlich friedlich. Und ich war dort, das war eigentlich vor Ort, auf der Grinzinger Allee haben wir ein Geschäftl besucht und so. Also ich erinnere mich an ein ganz frühes Grinzing, als wir hier lebten, und es noch friedlich war. Für mich ganz dramatisch ist das mehr als eine frühe Erinnerung, sondern es ist in mich eingepflanzt. Also ich habe, wenn ich auf mein langes Leben zurückschaue, sehr, sehr vieles auch vergessen. Aber das ist in mich eingebrannt, als nämlich die Bombardierung begonnen hat. Ich kann bis heute keine Sirene hören, weil dann gab es dieses Sirenengeräusch. Und meine Mutter hatte schon alles vorbereitet und wir sind dann zum damaligen Hardecker-Park, das ist jetzt der Hugo-Wolf-Park. Da gab es einen Stollen und dort haben sich die Menschen wie in einem Luftschutzkeller zurückgezogen. In diesem Stollen hat jeder sich irgendein Stockerl mitgenommen. Da hatten die Eltern oder die Erwachsenen, auch meine Mutter, irgendeinen Klappsessel. Es standen dort auch Kisten herum, glaube ich. Jedenfalls saß man da, aber da wurde nicht gespielt. Da wurde einfach abgewartet und angstvoll abgewartet. Es war dämmerig, es gab vielleicht eine Taschenlampe oder eine Kerze. Das weiß ich nicht mehr so genau. Was ich sehr genau weiß, war meine Angst. Da sind wir dann gesessen, so in einem feuchten, lehmigen Stollen und sind da drin geblieben, bis die Entwarnung kam. Das war ein geradliniges Sirenengeräusch. Da sind wir entweder nach Hause gegangen oder, ich weiß nicht, die Erwachsenen wussten, dass es nur eine Pause ist oder wir saßen plötzlich auch auf Parkwiesen. Und ich bin da so gesessen und es war schön und es war Sommer. Und mir wurde plötzlich klar, als fünfjährigen Kind, was Katastrophe ist. Also das habe ich nie mehr in meinem Leben ganz vergessen. Das ist dieses Kindertrauma, das man entweder erfährt oder nicht. Und es geschah dann eines Tages, dass wir diesen Stollen nicht erreicht haben. Also es war schon zu spät, dass wir aufgebrochen sind und wir sind in einen Luftschutzkeller geflüchtet und das war der Keller eines Klosters. Das ist da in Döbling, seine Kirche, und da war so ein Kloster. Das weiß ich auch noch ganz genau. Dieser Keller war erfüllt von Nonnen, die alle gebetet haben, aber sich eigentlich um uns kaum gekümmert haben. Meine Mutter hatte dann schon noch ein drittes Kind, die Ingeborg. Ich stelle mir das immer so vor wie eine Art Pietà. Meine Mutter hielt die kleine Ingeborg im Arm. Ich hockte vor ihr und verbarg meinen Kopf in ihrem Schoß. Und um uns herum stand meine ältere Schwester, die Brigitte. Wir waren so eine Einheit aus Angst, aus furchtbarer Angst. Ich habe das in einem meiner autobiografischen Bücher genau beschrieben. Dieses Buch ist aber schon vor längerer Zeit erschienen. Und damals, wenn ich so das vorgelesen habe, haben die Zuhörer gesagt, die hat den Krieg erlebt. Unlängst habe ich es wieder in einer meiner Lesungen aufgenommen, diese Beschreibung dieser Kriegssituation im Luftschutzkeller. Und es ist ein ganz anderes Zuhören, das jetzt passiert, weil die Leute wieder, 70 Jahre lang war Friede und so weiter, und man war halt jemand, der das gewusst hat, aber alle um mich herum wussten es nicht. Da erfahre ich jetzt wieder eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn ich das jetzt vorlese. Und aus diesem Keller, da war wirklich rundherum ein unglaubliches Getöse, Staub von der Decke, kreischende Nonnen, dann Stille. Dann sind irgendwelche Männerstimmen, sagt sie, da unten, da, und haben uns da herausgeholt. Und wir kamen auf eine Gasse zurück, die man nicht mehr wiedererkannt hat. Es war rundherum fast alles zerbombt. Es gab Trümmer, es gab Staub. Es gab auch so eine seltsame Stille. Und wir sind halt auch die anderen Leute aus unserem Haus, wir sind da die Straße hinuntergegangen und um die Ecke zu diesem Trautenauplatz. Und ein Schrei einiger Bewohner, das halbe Haus war weg. Meine Mutter hat ganz leise gesagt, unsere Wohnung ist noch da, weil wir waren in dem Teil des Hauses, das nicht kaputt war. Und ich stand dann mit meiner Freundin Margrit, die hat auch in dem Haus gewohnt, und wir haben zugeschaut, wie einige Leute versucht haben, von den Parkettböden, die ins Leere ragten, noch Möbeln runterzuziehen oder irgendwelche Gegenstände. Also das ist ein mir unvergessliches Erlebnis. In unserer Wohnung waren die Milchflaschen umgeschüttet und es war alles ein bisschen im Durcheinander, aber wir konnten bleiben. Und ich war als Kind mit meiner Freundin und haben mir zugeschaut, wie aus diesem kaputten Haus noch Gegenstände gerettet wurden von ganz weinenden und verzweifelten und zum Teil sogar auch lachenden Menschen. Das war ja das um diese Zeit herum. Das habe ich als Kind so seltsam mitbekommen, die Menschen auch immer wieder gelacht haben. Ich glaube, das war wie eine Art Rettungssignal, dass man auch lachen kann. Also in dieser Wohnung, in dem kaputten Haus, haben wir da noch eine Zeit lang gewohnt, mit dem kaputten Teil nebenan. Mittlerweile steht dieses Haus und alles ist wieder aufgebaut. Es ist nicht erneuert worden, sondern so wie es war. Wenn ich jetzt vorbeigehe am Trautenauplatz, sehe ich unsere Wohnung und den anderen Teil sehe ich wieder picobello da stehen. Und am Ende des Krieges gab es damals die sogenannte Evakuierung. Also Mütter mit Kindern wurden aufs Land verschickt, um einfach diese Bomben zu überleben. Und da fuhr meine Mutter mit uns drei Kindern nach Oberösterreich, auch in einer voll gedrängten Eisenbahn, gab es zwischendurch einen Halt, einen Alarm und wir sind ausgestiegen und in ein Maisfeld geflüchtet. Also ich weiß das einfach alles noch so genau, obwohl ich ein fünfjähriges Kind war. Und da sind wir in diesem Maisfeld gehockt, aber diese Flugzeuge, Bomber sind über uns drüber geflogen, wir konnten wieder in den Zug einsteigen, dicht gedrängt. Meine Mutter, so tapfer, mit dem Säugling, den sie auch manchmal stillen musste, dann hat meine ältere Schwester ein Kopftuch dazwischen gehalten, dass das niemand sieht. Aber es war alles so ein gedrängtes, angstvolles, aber doch auch selbstverständlich sein. Es hat sich auch keiner jetzt sonderlich beschwert. Also wir fuhren bis Mattighofen oder mussten wir schon früher aussteigen. Jedenfalls hat dann meine Mutter einen Leiterwagen irgendwo organisiert. Da lag dann meine kleine Schwester neben unseren, was weiß ich, Taschen und Koffern. Wir kamen nach Mattighofen in ein Hotel. Das war für uns wunderbar, ein Hotelzimmer. Man konnte sich baden und waschen und in ein Bett legen. Und die Kinder konnten unten in diesem Gasthof miteinander auch ein bisschen spielen und so. Das war dann fast erholsam, vor allem für meine Mutter. Und da wurde dann entschieden, wohin man wirklich kam. Und in der Nähe von Mattighofen gibt es einen kleinen Ort, der heißt Pfaffstedt. Dort sind wir dann hingelangt und da gab es eine Frau Stübler, die nannte sich die Stüblerin, bei der haben wir gewohnt. Und sie hat einen Sohn, der hieß Stefan. Und da, dort, in diesem Dorf, in diesem Haus, in dieser unbelasteten oberösterreichischen Landschaft. Das war ja damals alles noch völlig unverbaut. Ab und zu ein großes Gehöft und dazwischen Wiesen und Felder und Ruhe. Und mit diesem Stefan habe ich mich dick befreundet. Der war so etwa in meinem Alter. Der war damals auch sehr tapfer, weil die Kinder des Dorfes nannten ihn, wie haben sie gesagt, er war ein Menscherbur und ich war ein Burmermensch. Weil er hielt tapfer zu mir und hat mit mir gespielt und nicht mit den anderen Buben. Und einfach, dass ich dort so sein konnte und keine Bomben fielen und ich aus der Wiese meinen Sauerrampf vernehmen konnte und ihn kauen und niemand hat gestört und es gab Sommertage und so weiter. Das war für mich wirklich heilend und gut. Also es kam das Ende des Krieges, es kam die Besatzung, man hatte große Angst, die Russen würden kommen, weil da hieß es, die Russen sind furchtbar, die vergewaltigen die Frauen, die machen alles kaputt. Aber dort, wo wir waren in Oberösterreich, kamen die Amerikaner, die Amis. Und die waren sehr freundlich und meine Mutter war sehr zufrieden, weil sie musste davor schon immer zu den Bauern, das nannte man Hamstern, gehen, damit die ihr was geben, musste sie quasi ein bisschen betteln. Meine Mutter war eine Künstlerin, hat kleine Bilder gemalt, damit sie das gegen irgendetwas eintauschen kann. Und die Bauern waren sehr zurückhaltend in der Freigabe von Brot oder so irgendwas. Jedenfalls aber diese amerikanischen Soldaten waren sehr nett, aber die haben aus den Bauernhöfen die Pferde genommen und sind wie in der Prärie über die Felder geritten und die Bauern waren stumm, aber unerhört verärgert und meine Mutter irgendwie hat eher, ich kann mich noch genau erinnern, mit leisem Lächeln hat sie das betrachtet und war ja nicht so unrecht. Und da habe ich auch zum ersten Mal von denen einen Kaugummi bekommen. Meine Mutter hat gesagt, nicht betteln, aber wir standen halt alle so herum und ich bekam einen Kaugummi und dann hat sie gesagt, nein, den darfst du nicht schlucken. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ein Kaugummi ist. Ich dachte, das ist was zu essen und dann schluck. Nein, musst du wieder ausspucken und dann kannst du lang kauen. Also ich habe auch den Kaugummi dort erlebt.
Erika Bluer erzählt gleich von ihrem ersten Kinobesuch. Der 1940 produzierte Film Grambamboli basiert auf der gleichnamigen Novelle von Marie von Ebner-Eschenbach. Er schildert das Schicksal eines Hundes, der in einen Konflikt zwischen seinem Herr, einem Jäger und einem Wilderer gerät. Am Ende stirbt der Hund auf dem Grab des Jägers. Grambamboli ist ein sogenannter Heimatfilm. Das NS-Regime förderte solche romantisierenden Natur- und Tierdramen, um die Menschen vom Kriegsalltag abzulenken.
Und dann ist meine Mutter mit mir in Mattighofen in ein Gasthaus gegangen. Da gab es einen Nebensaal, um mir einen Film zu zeigen. Ich habe ja vorher nichts gesehen, kein Fernsehen und gar nichts. Ich war davor noch nicht, weil ich war klein, ich war auch nicht im Kino. Dort wurde ein Film gezeigt und ich kam also in diesen Saal. War eine weiße Wand. Und was musste ich mir für einen Film als ersten Film anschauen? Grambamboli. Also der Jäger ist dann im Grab und der Hund liegt am Friedhof. Also ich habe so geheult und geschrien und geweint, weil das alles so tragisch war mit dem Hund, mit dem Grambamboli, also, dass meine Mutter mich eigentlich rausholen musste, weil die anderen Leute waren gestört. Aber ich betone immer, meine Mutter war sehr klug. Und hat mir wirklich einen Anstoß gegeben, der mein ganzes Leben mich begleitet hat. Sie hat gesagt, aber Erika, das ist doch erfunden. Klick hat das bei mir gemacht, sage ich. Ja, der Jäger, das ist ein Schauspieler, der lebt. Nein, der Hund, nein, den haben sie dort hingelegt. Nein, der hat nachher zu fressen bekommen. Das ist alles erfunden, verstehst du? Und da habe ich einfach plötzlich gewusst, aha, es gibt die wirkliche Katastrophe, so wie ich das empfunden habe, da in den Parkwiesen, in den Angriffen, das ist echte Katastrophe. Aber man kann auch über etwas weinen und entsetzt sein und das ist erfunden. Und schaut euch bitte mein Leben an.
Nach Kriegsende herrscht im zerbombten Wien eine Hungersnot. Deshalb zögern die Alliierten und die österreichischen Behörden die Rückkehr der Familien hinaus. Erst im Frühling 1946 starten organisierte Heimtransporte, die Mütter und Kinder aus den westlichen Besatzungszonen über die Demarkationslinien zurück in die Hauptstadt bringen. In Wien kann die Familie nicht in ihre alte Wohnung am Trautenauplatz in Döbling zurück. Die Stadtverwaltung hat die Wohnungen ehemaliger NSDAP-Mitglieder beschlagnahmt und Ausgebombte sowie Verfolgte des NS-Regimes einquartiert. Der Vater, Josef Bluer, ist in britischer Kriegsgefangenschaft.
Also dort in Pfaffstedt eines Tages hieß es, wir können wieder nach Wien zurückfahren. Und meine Mutter wollte das auch unbedingt. Es gab einen sehr rührenden Abschied von der Stüblerin und von meinem Stefan. Mit dem, das war ja irgendwo fast meine erste Liebe. Also wir zwei haben uns sehr schwer voneinander getrennt. Später mal kam dieser Stefan in irgendein Konzert von mir als Erwachsener. Den habe ich dann noch kennengelernt. Aber damals haben wir uns also wirklich verabschiedet und meine Mutter hat das auch, glaube ich, mit großer Mühe, das habe ich natürlich nicht so genau mitbekommen, organisieren müssen, dass wir ihn mit einem Zug, weil da fuhr ja nur ab und zu irgendeiner, stiegen wir in einen Viehwaggon ein. Für mich sehr bezeichnend, wenn ich denke, dass kurz davor in diesen Viehwaggons alle jüdischen Menschen abtransportiert wurden. Also wir waren also auch in einem Viehwaggon mit ein bisschen Stroh. Und da haben wir auch eine Weile gewartet auf der Station. in Mattighofen. Dann wurde endlich diese Tür zugeschmissen und dieser Zug fuhr los, aber blieb immer wieder irgendwo stehen. Und irgendwann musste meine Mutter, weil da haben wir gesehen, da sind in der Nähe beleuchtete Häuser, sie hatte nichts zu essen eigentlich, gescheite Sachen zum Essen dabei. Und also ich kann mich nur erinnern, dass das auch eine sehr belastende und angstvolle Heimreise war. Denn wenn meine Mutter ausgestiegen ist, um irgendwo was zu holen, dann musste meine ältere Schwester, die Brigitte, die Gitti, mich immer beruhigen, sich auf den Säugling aufpassen und mich beruhigen und sagen, nein, Mutti wird schon zurückkommen und so weiter. Also irgendwann blieb auch der Zug über der Enns stehen. Ich weiß noch genau, dann haben wir die Tür aufgemacht und unter uns rauschte die Enns und wir standen also längere Zeit auf der Ennsbrücke, war auch sehr bedrückend. Was ich genau weiß, ist, dass meine Großeltern uns dann am Bahnhof in Wien abgeholt haben. Und da mein Vater denn doch ein Nazi war, wir nicht mehr diese Döblinger Wohnung hatten, uns gebracht haben zu einer Schwester meiner Mutter, also zu meiner Tante Mini. Und die wohnten in der Gymnasiumstraße. Und das war nicht russisch besetzt. Ich glaube sogar auch amerikanisch oder so. Jedenfalls dort ging es relativ ruhig zu. Dort hatte mein Großvater in der Nähe auch eine große Glasmalerei, die meine Mutter ja damals hätte übernehmen sollen, wenn sie an der Kunstakademie geblieben wäre, aber sie hat lieber meinen Vater geheiratet. Jedenfalls kamen wir dann in zwei kleine Kabinetts, hieß das damals, zwei kleine Zimmerchen, in der recht großen Wohnung meiner Tante und meinem Onkel in die Gymnasiumstraße. Das Haus gibt es auch jetzt noch und jedes Mal, wenn wir durch die Gymnasiumstraße fahren, sage ich jedem, ob er es hören will oder nicht, sage ich, da oben habe ich gewohnt nach dem Krieg. Ich war zufrieden. Für meine Mutter muss es sehr schwer gewesen sein, weil diese Kabinetts waren voller Betten. Wir waren eng und die Tante war lieb, aber der Onkel war nicht so lieb. Der Onkel war auch irgendwo grantig, dass seine Wohnung plötzlich so überfüllt war. Also es war eine wirklich sehr enge und belastende Nachkriegssituation, aber nicht für mich. Ich war in der Schule, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, so an einem Fenster, weiß ich noch genau, an einem Tisch. Und mein kleinerer Cousin, der Peter, der hat mir immer zugeschaut. Also ich war einfach nur froh, dass dieser Krieg vorbei war. Und eines Tages in der Früh gab es irgendeine Benachrichtigung. Ich wurde noch in die Schule geschickt und als ich zurückkam aus der Schule, war mein Vater da, als Heimkehrer. Er war ein sehr früher Heimkehrer, er war in englischer Gefangenschaft und kam recht früh zurück, war aber ganz dünn und ganz natürlich von der Gefangenschaft geprägt. Und ich habe dann sehr bald so ein bisschen mitgefühlt, dass das für meine Mutter nicht leicht war, dass der Vater plötzlich wieder so war wie immer, der Hausvater. Sie musste in der Zwischenzeit so vieles alleine organisieren und uns durchs Leben leiten und führen und schauen, dass wir zu essen kriegen und nicht hungern und so weiter. Und mein Vater war halt plötzlich wieder so da, wieder wie in einer Familie. Der Vater meint, er kann alles irgendwie bestimmen. Also da hatten es meine Eltern nicht leicht. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber ich habe das, glaube ich, verdrängt. Jedenfalls haben wir dann eine Wohnung angeboten bekommen von dem ehemaligen Hausbesitzer, der meinen Vater trotzdem geschätzt hat. Und das war eine Wohnung in Floridsdorf. Und jenseits der Donau, das war also damals, weiß Gott wo, weit weg. Aber meine Mutter hat gesagt, nein, sofort, nein, nein, wir ziehen. Die wollte nur raus aus diesen kleinen Zimmerchen bei ihrer Schwester. Sie wollte einfach unbedingt in eine eigene Wohnung. Und die Wohnung war nicht sehr groß. Also das war Brünnerstraße 63 bis 65. Das Haus steht jetzt noch. Da war gegenüber eine Lokomotivfabrik. Jetzt steht dort ein großes Spital. Also ich kann ja alle diese Stätten meiner Kindheit immer noch heutzutage sehen. Und es schaut ganz anders aus. Aber dieses Haus steht auch noch, nur ist ein anderes angebaut worden. Und da hatten wir eine Wohnung mit Vorzimmer, Küche, Bad, zwei Zimmern und einer Veranda. Meine große Schwester, die Gitti, wohnte dann, weil es sonst zu eng gewesen wäre, bei meiner Oma, in der Schlösselgasse, weil ich schlief ohnehin auch in einem Bett im Schlafzimmer meiner Eltern. Also ein gedrängtes Zusammenleben, wie das heute kaum jemand mehr tut, weil da kriegt jeder schon wieder gleich eine eigene Wohnung. Aber ich flüchtete, sobald ich das irgendwie konnte, auf diese Veranda. Auf dieser Veranda gab es auch ein Sofa und einen Schrank und einen Tisch und einen Stuhl. Und die war aber ungeheizt. Aber ich blieb nur, um ein bisschen für mich bleiben zu können, wirklich ganz bald nach dem Winter, wenn es halbwegs möglich war, zog ich auf diese Veranda und blieb dort wieder bis zum Winteranfang. Und auf diesem Tisch, diese Veranda reichte aber in Lindenbäume hinein, die standen hinter dem Haus. Da habe ich meine ersten Gedichte geschrieben. Dort war ich zum ersten Mal auch Poetin, habe wirklich mich dort nicht nur mit der Schulaufgabe und den Hausübungen, sondern auch schon selbst schreibend und denkend, bin ich dort ein junges Mädchen geworden. Dieses Floridsdorf war ja damals also ein Arbeiterbezirk, aber auch noch eine ländliche Gegend. Die zwei Jahre, die ich dann noch in Jedlersdorf in der Volksschule war, da konnte ich wirklich die Brünnerstraße, auf der gab's nur die Straßenbahn und das, zum Teil sind wir auch als Kinder auf der Straße noch barfuß gelaufen, die war noch zum Teil gar nicht asphaltiert, aber ich konnte in die Volksschule gehen, über Felder und Wiesen konnte ich einen Umweg machen, um in meine Schule zu kommen, hatte dort auch eine wunderbare Lehrerin, Frau Professor Altrichter, vergesse ich nie, einen wunderbaren Religionsprofessor, über den wir uns alle immer lustig gemacht haben. Also da war ich dann schon sehr, sehr zufrieden, habe dann auch, man musste eine Aufnahmeprüfung machen, habe die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium bestanden und habe dann besucht, das MRG 21 in der Franklinstraße, und das war das erste Mädchenrealgymnasium, das dort jenseits der Donau überhaupt, das es dort überhaupt gab.
Ein paar Jahre später hört Erika Bluer im Geschichtsunterricht von den Verbrechen der Nationalsozialisten. Das ist damals, Mitte der 1950er Jahre, sehr ungewöhnlich. Österreich stilisiert sich zum ersten Opfer der Nazis. Die Nachkriegsgesellschaft verdrängt jede eigene Schuld. Im Klassenzimmer prallt die historische Realität unvorbereitet auf die familiäre Biografie der Schülerin. Wir erinnern uns an den Anfang dieser Folge. Erika Bluha verbrachte ihre frühe Kindheit im besetzten Galizien. Ihr Vater war Mitglied der NSDAP und diente in Lemberg als Adjutant des SS-Gouverneurs Otto Wächter.
Als ich dann nach der Aufnahmeprüfung eben auch schon in das Gymnasium gehen konnte, da musste ich zwei Stationen mit der Straßenbahn fahren, bis zu Am Spitz, ich glaube, den gibt es jetzt auch immer noch, und dann zu Fuß in die Franklinstraße und ging dort also ins Gymnasium. Und das war für mich natürlich noch, war immer Vorzugsschülerin, hatte immer ein Vorzugszeugnis. Einzig und allein Mathematik ging nicht so gut. Aber auch da hatte ich wirklich schulisches Glück. Ich erwähne ihn gerne, ich vergesse so viele Namen nicht, aber der Professor Derbolaf war ein wunderbarer Mathematiklehrer, der hat mich durch alle meine Hürden an der Tafel, hat er gesagt, also Erik, nein, das ist, nein, ja, also wenn ich dann ist gleich und eine Zahl, ja, und also er hat mich durchgeboxt, ich hatte auch in Mathematik dann Glück und das hat mein Vorzugszeugnis nicht gestört. Aber neben dem Professor Derbolaf gab es noch eine ganz besondere Gestalt, die ich sehr oft erwähnt habe. Das war auch wieder ein Name, den ich nicht vergessen habe, ich, die sehr gut Namen vergisst, Frau Professor Eleonore Zimmermann. Die hat nämlich damals in meiner Generation uns alles erzählt über den Nationalsozialismus, über die KZs, den Holocaust, die Shoah, alles. Sie hat uns sogar im Zeichensaal so Schmalfilme gezeigt, wie das war, als man die KZs befreit hat und wie dort also nur tote und abgemagerte Menschen, also einige Mitschülerinnen, denen war zum Erbrechen zumute. Und natürlich sind dann Eltern gekommen. Also ich bin nach Hause und habe meine Eltern also angebrüllt und fertig gemacht, sind beide ganz ruhig geblieben. Und ich konnte nicht fassen, dass sie geschwiegen haben und dass sie das alles gewusst haben. Mein Vater war ein Idealist, der konnte wunderbar Gitarre spielen, hat auch eigene Lieder komponiert und getextet. Da war er so ein bisschen mein Vorläufer, glaube ich. Und er ist mit diesem Enthusiasmus, ist er halt dann in die Burschenschaft eingetreten und so weiter und wurde ein begeisterter junger Nazi. Meine Mutter war vollkommen im Grunde genommen dagegen und wurde nie eine sogenannte deutsche Frau. Also sie hat sich keinen Knoten gemacht und hat einfach sich zwar nicht dagegen verhalten, aber sie hat es überhaupt nicht begrüßt. Und mein Vater hat dann in dieser Partei, in die er dann eingetreten ist, das kann ich eben natürlich alles nur nachträglich erzählen, weil ich habe nur erlebt, einen wahnsinnig lieben, wenn zu Hause seienden Vater, den ich gern hatte und der fesch war ein sehr fescher Mann. Und also das habe ich nur nachträglich eben erfahren, dass er in dieser Partei also Karriere gemacht hat. Und dann wurde er eben aufgefordert zum Gouverneur Wächter, so hieß der Mann, der eben dort in Lemberg Gouverneur war, als Assistent, als Sekretär hinzuwandern. Dann sind wir also alle quasi ausgewandert. Für eine Weile sind alle nach Lemberg. Da war ich aber noch wirklich sehr klein und, wie ich ja sagte, erst dort in Lemberg mit diesen Brombeersträuchern und dieses Gartenende und dahinter die Felder und dann dieser Garten mit Bäumen und einem Buben, der hieß Dudusch, wo wir auch auf einen Baum geklettert sind. Jedenfalls war mein Vater dort Sekretär. Und der Herr Wächter, den ich auch irgendwie, war ich dann auch dann in dem Nachbarhaus, da gab es auch einen Teich und der war im Winter, konnte man Schlittschuh laufen oder bin ich nur, also ich, diese Erinnerungen sind eher vage. Und es wurde mir nachher dann noch sehr vieles erzählt. Und meine Mutter und die war dann mit der Frau Wächter auch sehr gut befreundet. Und was ich noch so weiß, war, dass wir in unserem Haus, wir besaßen ein ganzes Haus, und wir haben oben die Schlafzimmer gehabt und dann war oft unten so eine, heutzutage würde man sagen, eine Party, eine Einladung. Das haben wir dann so gehört, Gläser klirren, Musik und so weiter. Und dann konnten wir so ans Geländer von dem oberen Stockwerk gehen und ein bisschen runterschauen. Und da kann ich mich auch noch vage daran erinnern, dass ich auch so mitbekommen habe, dass da unten was gefeiert wurde. Also das war ein fröhliches Treiben. Ab und an, das hat sich aber dann irgendwie mit der Zeit verloren. Und dann kam es dazu, dass mein Vater, und das weiß ich natürlich auch mehr aus den Erzählungen meiner Mutter, mein Vater hat dann plötzlich, er hat dann eben sicher Auschwitz mitbekommen. Meine Mutter hat mitbekommen, dass flüchtende Menschen bei uns an der Tür geklopft haben.
Erwin Axer, von dem Erika Bluha gleich erzählen wird, arbeitete vor dem Krieg als Theaterregisseur in Polen. Nach der deutschen Besetzung Lembergs muss er als Jude im Ghetto leben. Er entgeht der Deportation und dem Tod durch handwerkliche Zwangsarbeit. Die Besatzungsbehörden beordern ihn als Schlosser bis in das Privathaus des SS-Gouverneurs Otto Wächter. Im August 1944 wird Axer als Fotoreporter am Warschauer Aufstand teilnehmen und in ein Kriegsgefangenenlager in Sachsen-Anhalt verschleppt werden.
Ich greife jetzt ein bisschen voraus. Dort gab es einen Schlosser bei dem Herrn Wächter im Haus. Das war ein Jude, der hieß Erwin Axer. Den hat aber dieser Gouverneur Wächter wirklich gerettet, indem er ihn als Schlosser beschäftigt hat. Der war auch in unserem Haus, hat mich als kleines Kind gesehen, hat meine Mutter gesehen, die sehr hübsch war. Und dieser Erwin Axer war Jahre später mein Regisseur am Burgtheater. Das ist unvergesslich, wie wir, der Erwin Axer und ich, bei einem Gespräch, da saßen die anderen Schauspieler rundherum. Er hat die Schwärmer von Musil inszeniert. Das muss man sich auch noch vorstellen. Und wir haben in einem Gespräch Schritt für Schritt festgestellt, dann saßen auch rundherum alle Schauspieler ganz stumm, dass wir uns kannten. Dass er mich als kleines Kind, die kleine Erika von dem Bluha nebenan und er als Schlosser, uns, dass wir uns gesehen haben. Das war wirklich dann nachträglich für uns beide so ein Ereignis. Er hat es beschrieben in Büchern in Polen und ich habe es beschrieben in meinen Büchern. Und ich komme jetzt wieder zurück in diese Kindheit. Meine Mutter hat eben dann auch das mit meinem Vater mehr und mehr besprochen. Das habe ich nicht so mitbekommen. Jedenfalls hieß es eines Tages, nein, meine Mutter mit meiner großen Schwester und mir fährt zurück nach Wien und mein Vater rückt ein, geht an die Front. Wir haben uns verabschiedet, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich weiß nur eines, meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt schwanger und erst als wir in Wien waren, kam dann meine jüngere Schwester Ingeborg zur Welt. Also die Situation meiner Mutter nachträglich, ich habe es Gott sei Dank mit ihr noch sehr oft besprechen können, weil sie wurde 90 Jahre alt und sie konnte mir das alles noch ein bisschen nachträglich erzählen. Aber für eine Frau damals, also schwanger mit zwei Kindern, zurück nach Wien, der Mann an die Front, der Mann außerdem Nazi gewesen, sie zurück, dann die Bombardierung. Dann dieses Evakuiertsein am Land, dann zurück, dann nicht mehr die Wohnung erhaltend, weil Vater Nazi, dann in diese Kabinetteln und dann relativ bald die Rückkehr des Vaters. Aber der musste sich erst einmal, das hieß damals, das weiß ich jetzt gut, das muss man mir damals auch erklären, das hieß entnazifizieren. Und mein Vater hatte das wirklich sehr gut gemacht, dass er wirklich weg ist aus der ganzen Situation, wirklich an die Front, also nicht mit der SS irgendwas, sondern er ist wirklich an die Front und das hat ihm dazu verholfen, dass das auch nicht sehr lange gedauert hat, bis er entnazifiziert wurde. Und er hat vorher noch als Hilfsarbeiter bei meinem Opa in der Glaserwerkstatt gearbeitet, bevor er entnazifiziert wurde, und auch am Bau gearbeitet. Aber mein Vater war Doktor, er hat Welthandel studiert. Aber nach dieser Entnazifizierung bekam er eine Position in den Stickstoffwerken in Linz. Das heißt, er hat die Woche über in Linz gewohnt und war nur am Wochenende bei uns. Das war auch ganz nützlich für die Ehe meiner Eltern. Meine Mutter war darüber ganz froh, dass sie die Woche über einfach wieder nur sie selber sein konnte und der Vater kam also am Wochenende. Ich hatte aber beide Eltern einfach unheimlich gern. Und auch dann, und dann habe ich eben durch diese Frau Professor Zimmermann erst erfahren, was da alles los war. Und da kam es dann zu meinem wirklichen Aufschrei und meiner Empörung zu Hause. Nur mein Vater hat nicht sehr viel geantwortet. Er war schuldbewusst. Und meine Mutter hat, glaube ich, sicher irgendwie so zu meinem Vater gesagt, na bitte, jetzt hast du es davon oder so irgendwas. Ja, also meine Eltern haben aber nicht sonderlich reagiert, sondern sie haben einfach meine Erregung und meine Empörung über sich ergehen lassen. Aber ich konnte so früh meine ganze Empörung loswerden. Ich konnte das meinen Eltern so sehr an den Kopf werfen. Ich konnte mich so aufregen und ich konnte so erbittert werden, dass ich das eben in jungen Jahren schon so loswerden konnte, dass ich nachher meine Eltern wieder lieb hatte.
Eine Frage hätten wir dann doch noch. Wenn Sie einem jungen Menschen nur eine Lebensweisheit mitgeben könnten, welche wäre das?
Trotzdem weiter. trotzdem weiter und im Weitergehen einfach versuchen, wirklich ein anständiger Mensch zu bleiben. Also nicht in die Lügen der Society oder der Werbung oder der Dummheit einzusteigen, sondern wirklich bei sich selbst zu bleiben.
Das war die erste von 4 Folgen mit Erika Bloa. In der nächsten Folge erzählt sie, wie ihre Abwehr gegen das traditionelle Frauenbild in eine Magersucht führt. Sie spricht über erste Liebschaften und den bewussten Entschluss, eine Frau zu werden. Und sie erinnert sich, wie sie direkt von der Schauspielschule an das Wiener Burgtheater engagiert wird, was ihr den Weg zu einer der großen Bühnen- und Filmstars ihrer Zeit ebnet. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt und empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden_podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende, Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Redaktion und Produktion Misi Tötschinger und Eva Weißenberger. Mitarbeit Lisa Sanz. Musik Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Vermarktung Missing Link Media. Dieser Podcast wurde gefördert von der Wiener Medieninitiative und dem Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung.